Der vierte Schöpfungstag, 1. Mose 1, von Vers 14 bis Vers 19. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Der vierte Tag ist der Tag der Ordnung und der Zeit. Die Werke an diesem Tag werden in großer Ausführlichkeit beschrieben. Dabei geht es nur um Sonne, Mond und Sterne. Diese Ausführlichkeit kommt deshalb zustande, weil dreimal die Zweckbestimmung wiederholt wird. Es hat einen Grund, ich sage ihn gleich. Der vierte Schöpfungstag knüpft an den ersten Schöpfungstag an. Da ging es um das Licht. Und jetzt am vierten Schöpfungstag wird das Licht an bestimmte Lichtkörper gebunden. Sonne und Mond werden gar nicht mit Namen genannt, sondern nur Lichter oder Lampen wörtlich. Das ist eine Degradierung, die aber etwas mit der heidnischen Versuchung zu tun hat, Sonne, Mond und Sterne als Götter anzubeten und zu verehren. Oder eben auch die atheistische Version, die ewige Materie. Gott sagt, sie sind geschaffen von mir. Und dann wird eben der Zweck immer wieder betont und wiederholt. Und zwar aus dem Grunde, wozu er Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, eben nicht zur Anbetung. Sondern erstens, sie sollen scheiden zwischen Tag und Nacht. Zweitens, sie sollen Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre geben. Drittens, sie sollen scheinen auf Erden, also Licht geben. Und viertens, sie sollen Tag und Nacht regieren. Das Ganze stellt ein Ordnungsgefüge dar. Und zwar ein Ordnungsgefüge, was sich ständig wiederholt. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es geht in die gleiche Richtung. Das ist Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit, dieses Ordnungsgefüge Gottes ist für uns Menschen etwas Heilvolles. Das Leben braucht diesen verlässlichen Wechsel der Zeiten. Sie betreffen einmal den Jahreslauf, Saat und Ernte, Sommer und Winter. Und sie betreffen genauso die kleine Einheit eines Tages, Frost und Hitze, und man könnte sagen Kühle und Hitze. Im Orient sind die Temperaturunterschiede wesentlich größer als bei uns. Zugleich aber wird deutlich, dass die Zeit nicht nur zyklisch verläuft, immer wiederkehrend, sondern dass sie auch ein Ziel hat. Sie ist zielgerichtete Zeit, solange die Erde besteht, heißt es. Es gibt ein Ziel. Am Ende der Bibel ist eben vom neuen Himmel und der neuen Erde die Rede. Also wir reden an diesem Schöpfungstag von den Ordnungen Gottes. Ordnungen haben etwas Bewahrendes. Sie gelten für Heiden genauso wie für Christen und für Juden und für alle. Und sie gehören auch in unser geistliches Leben hinein. Ordnungen. Ohne Ordnungen verwildert es. Ordnungen sind eine Hilfe, um in der Spur des Glaubens zu bleiben. Wer meint, ich kann aus dem leben, was der Heilige Geist mir im Augenblick immer gibt, der täuscht sich gewaltig. Und er wird ganz schnell über seine eigenen Seelenkräfte stolpern. Gerade, dass Gott unmittelbar etwas gibt, hängt immer auch damit zusammen, ob ich auf der anderen Seite in den Ordnungen Gottes leben kann. Wenn das fehlt, dann wird es mit den sogenannten Eingebungen gefährlich. Zum Geist gehört das Wort. Zum Schatz gehört das irdene Gefäß. Zu den Charismen gehören die Ämter. So hat es Gott geordnet. Sonst gibt es ein Durcheinander. Von den ersten Christen heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die berühmten vier sogenannten Bs. Bibel, Bruderschaft, Brotbrechen, beten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das Wort kennen wir vermutlich alle, es ist uns sehr geläufig. Das heißt noch lange nicht, dass wir in diesen Ordnungen leben. Das fängt schon ganz schlicht damit an, ob wir täglich uns die Zeit nehmen, in Gottes Wort zu lesen. Und darin das Angesicht Gottes zu suchen und zu fragen, was Gott mir durch sein Wort sagen will. Und das nächste ist das Beten. Wenn man das dem Zufall überlässt, dann wird es immer mickriger, immer knausriger. Dann haben wir immer keine Zeit. Es bekommt nicht den nötigen Raum. Dann beten wir am Ende nur noch, wenn wir in Not sind. Und genauso die Ordnung, dass wir uns zur Gemeinde halten. Dass wir die Gottesdienste der Gemeinde besuchen. Und auch dort zusammenkommen, wo Geschwister im Glauben zusammenkommen, die des Weges sind. Wir brauchen immer beides. Und Es gibt natürlich immer in den Versammlungen, wie sie auch geartet sein mögen, Dinge, die uns nicht gefallen. Und dann können wir dieses und jenes kritisieren. Aber wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes laufen, dann wird das problematisch. Man braucht sich dann am Ende nicht mehr zu wundern, wenn es geistlich nicht mehr hinhaut. Wenn Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit fehlen und wir den Glauben von momentanen Gefühlen abhängig machen, dann sind wir geistlich hochgradig gefährdet. Zu den Ordnungen, die uns die Heilige Schrift vor Augen stellt, gehören natürlich ganz andere Fragen noch. Ob das die Feiertagsheiligung ist, die Opfer, die Spenden sind, ob das die Ein- und Unterordnung in Ehe, Familie, Gemeinde, Staat ist oder vieles mehr. Das sind Ordnungen Gottes. Es sind sogar Schöpfungsordnungen Gottes. Wir können aber jetzt nicht darauf näher eingehen. Das sind auch Weisungen Gottes, da muss man gar nicht mal fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Weil das klar ist. Das hat er schon gesagt. Dort muss er nicht eine Sonderoffenbarung geben oder die Lektion wiederholen. Es gibt genug Stellen, wo wir fragen müssen, Herr, was willst du? Und jeder, der den Herrn fragt, was willst du, weiß genau, wie viele Schwierigkeiten das manchmal bereitet, den Willen Gottes zu erfahren, weil so viel eigenes Gestrüpp da in der Quere ist. Wir sollen dankbar sein für das, was gesagt ist und was geordnet ist. Und indem wir in diesen Bahnen leben, wird Gott sich auch unmittelbar offenbaren. Und zwischen beiden gibt es einen Zusammenhang. Der vierte Schöpfungstag, also ein Tag der Ordnung Gottes, der Regelmäßigkeit, des immer Wiederkehrenden, auch im geistlichen Leben. Ein zweites, eine Schwierigkeit, die es zu allen Zeiten gegeben hat und noch gibt, ist die heidnische Verehrung der Schöpfungswerke Gottes. Also bei den Alten war es die Verehrung von Sonne, Mond und Sternen. Die Anbetung der Gestirne, das hat ganze Religionen hervorgebracht im Altertum. Ähnlich steht es mit der Verehrung und Anbetung der Fruchtbarkeit. Wie viele Fruchtbarkeitskulte? Der bekannteste im Alten Testament ist der Baalskult, ist ein Fruchtbarkeitskult. Mit sexuellen Orgien, die gehörten dazu. In den heidnischen Tempeln gab es religiöse Prostitution. Zur Zeit des Apostels Paulus und auch zur Zeit des Apostels Johannes, da stand in Ephesus der Tempel der Göttin Diana. In diesem Tempel war nicht nur die Zauberei zu Hause, die ephesinischen Zauberbriefe, die waren weltberühmt. Wer die hatte, der hatte was. Sondern dort standen Tag und Nacht 1000 junge Mädchen bereit, der Göttin Diana zu dienen, indem sie sich der Prostitution hingaben. Heidnische Verehrung dessen, was Gabe Gottes ist. Das hatte übrigens schon damals in der griechischen Kultur seinen Platz in einer aufgeklärten Gesellschaft, in einer hochstehenden Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Verwaltung, da spielten diese Dinge eine Rolle. Und wir können sagen, das ist heute genauso. Die Dinge liegen da nicht viel anders. Die Namen der Götter, die haben sich geändert. Die Art der Kulte auch. Die Sache selber ist geblieben. Und da geht es dann nicht nur um Sexualität, Körperkult, Verehrung der Mutter Erde, auch Astrologie ist voll da, bis hin zum religiösen Umgang mit Umweltfragen. Das ist gar keine Frage, dass wir auch für die Umwelt zu sorgen haben, das ist überhaupt keine Frage, aber wo dann Religion fehlt, heftet sie sich daran. Da werden auch Opfer gebracht dafür, wie immer bei Religion. Da werden ganze Endzeitszenarien vor Augen gemalt. Oder was sich alles um Gesundheit dreht. Es gibt so viele, vor allen Dingen verborgene Abgötter. Und wo ich jetzt mal ganz schlicht sage, die jeder mit uns herumträgt. Von denen sich zu lösen eine ständige Aufgabe und Herausforderung ist. Alles, was Gott geschaffen hat und was er uns Menschen anvertraut hat, hat das Potenzial, vergöttert zu werden. Und das Problem ist nicht mal automatisch gelöst mit der Nachfolge Jesu. Als Jakob von Haran auf Gottes Geheiß, also er ist dort Gott gehorsam, und wir merken, es ist einer, der tatsächlich den Gehorsamsweg geht, als er von Haran in das verheißene Land zurückzog, und dann dauerte es noch eine gewisse Zeit, bis er dann endlich nach Bethel aufbrach, was er ja versprochen hatte, wenn er wieder zurückkommt, dann will er in Bethel anbeten, und nun kommt es dazu. Und da ergeht der Befehl, interessanterweise, tut von euch die fremden Götter. Wir wissen schon, dass Rahel auch was unterm Sattel hatte bei der Reise, Hausgötter mitgebracht von zu Hause, aber es war nicht das Einzige. Der erste Johannesbrief, wohlgemerkt ein Gemeindebrief, endet, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Wenn der Schöpfer Himmels und der Erde nicht mehr ausreichend verehrt wird, dann schleichen sich sofort die Götter heran, die Götzen, die Abgötter und binden uns. Der Apostel Paulus schreibt Römer 1, Vers 21 bis 25, in dem Fall von den Heiden, obwohl sie von Gott wussten, die Heiden, indem sie die Schöpfung vor Augen hatten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch gedankt. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Die Folge: Darum hat Gott sie dahingegeben in die Unreinheit, weil sie das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Das ist der Punkt. Und das liegt ganz eng beieinander. Gottesdienst und Götzendienst sind ganz dicht beieinander. Wir denken an den Tanz um das goldene Kalb. Und der wirksamste Schutz ist, dass wir Gott danken für das, was er geschaffen hat, was er uns anvertraut hat. Ihn reichlich loben und ehren für seine Schöpfung und natürlich auch für seine Erlösung. Ein drittes. Am vierten Schöpfungstag spielt die Zeit eine besondere Rolle. Sonne, Mond und Sterne zeigen sie an. Sie scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, so steht's da. Und bis zum heutigen Tag wird die Zeit durch den Lauf der Gestirne bestimmt. Das Jahr von einer Wintersonnenwende zur nächsten, der Monat von einem Neumond zum nächsten, der Tag, jetzt sage ich es mal vereinfacht, von einem Sonnenaufgang zum anderen. Die Zeit, in der wir leben, die irdische Zeit, ist eine geschaffene Zeit. Eine Zeit, die Gott geschaffen hat, bevor der Mensch da war. Aber eben eine Zeit, die so etwas ermöglicht wie Geschichte. Auch wie Heilsgeschichte. Zeit ist eine Gabe, Zeit ist ein Geschenk. Und Zeit darf auch nicht vergöttert werden, zum Beispiel die Evolution. Da spielt ja die Zeit eine enorme Rolle. Die rechnet ja mit Jahrmillionen und durch die Zeit entwickelt sich alles höher. Nein, Zeit ist eine Gabe Gottes und hat keine schöpferische Kraft. Aber nun ist Folgendes, die irdische Zeit ist immer in eine Richtung, geht immer nur in eine Richtung, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Richtung kann man nicht umkehren. So können wir nur denken und anders können wir nicht denken. Die Zeit Gottes ist eine andere Zeit, ist auch eine Zeit. Wir nennen sie Ewigkeit. Aber die Ewigkeit ist ein Ineinander von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was Vergangenheit ist für uns, das ist bei Gott immer noch gegenwärtig, ist immer Gegenwart. Was Zukunft ist, das ist bei Gott schon Gegenwart. Das können wir nicht denken, weil wir in der irdischen Zeit gefangen sind. Aber wie wollen Sie sonst ein Wort wie Psalm 139, 16 deuten? Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Das ist aus der Zeit Gottes herausgesagt. Noch einmal zurück zur irdischen Zeit. Die ist eine von Gott geschenkte Zeit, eine Gabe des Schöpfers, hat ihre Quelle auch in der Ewigkeit. Eine Zeit, die uns zugedacht ist, ein Raum, um Gott zu begegnen und uns untereinander zu begegnen, wie Gott es gewollt hat. Und Gott wird uns einmal fragen, was haben wir mit dieser Zeit angefangen? Wir sind ihm dafür verantwortlich. Und wir wissen alle, Zeit ist ein kostbares Gut. Und es ist immer aufschlussreich, wem wir unsere Zeit schenken, womit wir unsere Zeit zubringen. Und es gibt eine ganze Reihe von Bibelworten, die uns sagen, dass wir die Zeit nicht vergeuden sollen, Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Römer 12, Vers 11. Es gibt Leute, die sind alles andere als träge. Die sind immer flink und immer aktiv. Aber manchmal sehr aktiv, um das Eigentliche, was zu tun ist, nicht tun zu müssen. Das muss man auch sagen. Wenn es darum geht, die Zeit auszukaufen, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, dann geht es darum, dass wir in der Zeit das tun, was Gott von uns haben will. Dient dem Herrn. Und das Dienen ist nicht etwa immer nur Gottesdienst oder Gebetsdienst. Es ist das Alltägliche auch, das, was wir zu tun haben, was uns aufgetragen ist, aber dass wir es dem Herrn tun. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Dient ihm. Das ist Auskaufen der Zeit. Die irdische Zeit ist eine befristete Zeit. Sie läuft auf die Ewigkeit zu. Also sie ist eine Zeit mit einem Ziel. Wie viel uns von dieser irdischen Zeit geschenkt wird, das wissen wir nicht. Das gilt für jeden ganz persönlich, aber auch für die Welt als Ganze. Und darum immer wieder auch, besonders im Neuen Testament, wachet. Wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Es gibt so viele Wachsamkeitsgleichnisse. Das ist das, was der Herr immer wiederholt. Ist also offenbar wichtig. Und dass wir das im Blick haben, wie es im Psalm 31, Vers 16 heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist richtiger Umgang mit der irdischen Zeit. Zum Schluss nochmal ein besonderer Blick auf die Gegenwart. Der Gegenwart kommt bei Gott immer auch eine besondere Bedeutung zu. Rein formal betrachtet ist die Gegenwart ein Nichts. Denn eben habe ich das Wort gesprochen und schon ist es Vergangenheit. Aber die Zukunft ist noch nicht Gegenwart. Also in dem Nichts zwischen Zukunft und Vergangenheit, in diesem kleinen, um nicht zu sagen, überhaupt in diesem Nichts ist die Gegenwart. Und die hat bei Gott eine besondere Bedeutung. Wie oft das Nichts, was nichts gilt, was nicht scheint. Es hat immer bei Gott eine besondere Bedeutung. Also auch die Gegenwart. An der Sache hängt alles. Die Bibel spricht von einem Heute, von einem Jetzt, von einer Stunde Gottes. Und das ist so wichtig, dass sie unser ganzes Leben bestimmen kann. Und in dieses Jetzt, in diese Gegenwart, wo Gott hinein spricht, wo Gott hinein handelt, werden Weichen gestellt für die Ewigkeit. Man könnte es auch so sagen, in diesem Nichts von Gegenwart begegnet uns die Ewigkeit. Und jede Gegenwart ist einmalig, kommt so nicht wieder. Und es ist immer derselbe Gott, der auf uns zukommt. Und in dieser Gegenwart macht er uns ein Angebot, fordert er uns auf, lädt er uns ein? Berührt er uns? Interessanterweise auch, meist mit ganz wenig. Es ist wie der kleine Finger Gottes, der uns berührt. Das reicht. Es ist manchmal nur ein Wort. Als Pfarrer wissen wir, dass bei den Predigten und was wir verkündigen, dass viele, was wir sagen, das meiste wird vergessen. Die Nebensätze und meist die, die nicht mal im Manuskript stehen, die nimmt Gott und versenkt sie in der Gegenwart ins Herz. Mit etwas Kleinem, Nichtigen verherrlicht sich der große Gott. Das ist auch zum Staunen, aber das nur nebenbei. Wir wissen aber nie, ob das, was er jetzt sagt, oder das Kleine, das scheinbar Entbehrliche, was Gott jetzt will, ob das nicht etwas ist, was über unser ganzes Sein bestimmt. Das wissen wir jeweils nicht. Und es gibt dies, dass wir das überfahren. Und dass wir das für entbehrlich halten. Es gibt Augenblicke, da muss man handeln und einfach gehorsam sein und nicht träumen und nicht träge sein, sondern einfach das tun, wie ich es ganz ehrlich von Gott her empfange, sehe und wie er zu mir redet. Und haben wir eine Gegenwart vertan? Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist so groß, er gibt uns eine neue Gegenwart. Er gibt uns eine neue Chance. Seine Gnade, seine Treue, seine Barmherzigkeit und seine Liebe sind größer als unsere Trägheit und Widerspenstigkeit. Es gibt Vergebung. Es gibt ein neues Heute. Es gibt eine neue Gegenwart, die er schenkt. Amen. Vier Fragen. Erstens, lebe ich in den Ordnungen Gottes, die er für mich bereit hat? Lebe ich in den Ordnungen Gottes, die er für mich bereit hat? Zweitens, welche verborgenen Götzen muss ich herausgeben? Welche verborgenen Götzen muss ich herausgeben? Drittens, kaufe ich die Zeit aus oder veruntreue ich sie? Kaufe ich die Zeit aus oder veruntreue ich sie? Viertens, gebe ich Gott die Gelegenheit, zu mir zu reden? Und bin ich bereit, ihm dann auch zu folgen? Viertens, gebe ich Gott die Gelegenheit, zu mir zu reden? Und bin ich bereit, ihm dann auch zu folgen? Wir wollen beten. Herr, wende unsere Herzen von allem Ungehorsam und Eigenwillen zum Gehorsam gegen Gottes Willen. Wende unsere Herzen vom Widerstand gegen die Ordnungen des Lebens zur willigen Einordnung. Wende unsere Herzen von Trotz, Bitterkeit und Enttäuschung zu geistlicher Fügsamkeit und Beweglichkeit. Wende unsere Herzen von Willkür und Gesetzlichkeit zur Weisheit und Freiheit von oben. Wende unsere Herzen von Eigenmächtigkeiten zur Dienstbereitschaft und Ehrfurcht gegenüber anderen. Amen.